ARD. Talk mit Tees.
Wir müssen einen Selbstverteidigungskurs, wenn man so will, gegen die Faulheit des Denkens. Wenn du ein Gerät zielgerichtet benutzt, bist du nicht abhängig davon. Also niemand ist abhängig nach Wikipedia. Er hat mir gesagt, ich bestelle mir immer noch zwei Hauptgerichte, wenn ich ins Restaurant gehe. Aus Gewohnheit. Mhm. Ich krieg das gar nicht raus. Ich hol mir zweimal eine Pizza. Ich weiß, ich esse nur eine davon. Aber ich krieg das wirklich nicht raus. Und da sieht man, wie mächtig diese Gewohnheiten sind. Wie gruselig eigentlich auch, dass wir so viel von Gewohnheiten dominiert werden. Es ist ja ein Phänomen unserer Zeit, dass wir unzufrieden werden, weil wir viel entscheiden müssen. Das ist ja völlig paradox. Könnte sein, dass in wenigen Jahren dieses Internet in dieser Form, wie wir es heute kennen, in der Nutzung gar nicht mehr so existiert.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich lade mir gerne Gäste ein, die uns etwas über das Leben erzählen können. Und es ist immer schön zu hören, wie wir Menschen funktionieren. Deshalb habe ich mir für diese Folge den Neurowissenschaftler Henning Beck eingeladen. Und als Neurowissenschaftler weiß er nicht nur, wie das Gehirn gebaut ist, sondern auch, wie wir denken. Und er erklärt das auf sehr lebendige und verständliche Art. Henning wohnt in Frankfurt, ist zu mir nach Baden-Baden gekommen. Wie gewohnt mit einem blauen Hemd und einer grauen Hose. Auch das hat einen Grund. Wir haben zum Beispiel über sein neues Buch Besser Denken gesprochen und ihr werdet nach diesem Gespräch selber überprüfen können, wer eigentlich die Kontrolle über euer Leben hat. Wirklich ihr selbst oder euer Smartphone? Und geht es euch auch so, dass ihr feststellt, je älter ich werde, desto schwerer fällt es mir, Entscheidungen zu treffen? Henning weiß, warum es möglicherweise auch bei euch so ist und er hat ein paar sehr gute Tipps, wie wir bessere Entscheidungen treffen, mit denen wir am Ende zufrieden sind. Da gibt es einige sehr überraschende Erklärungen. Viel Spaß!
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag. Ich freue mich sehr. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
Ja. Henning, der Experte. Ja, wenn es um das menschliche Gehirn geht in Deutschland, ist immer schön, wenn man sagt, der Experte. Jetzt wird es keine anderen geben, oder?
Ja, ich gebe mir alle Mühe, meinen Input zu geben. Aber ich bin natürlich nicht der einzige Mensch, der sich mit dem Gehirn befasst.
Und du hast auch heute wieder ein blaues Hemd und eine graue Hose an.
Das ist aber
wie meistens. Du machst es deinem Gehirn leicht.
Hast du sehr gut beobachtet. Das ist ein Trick von mir. Ich habe wie viele blaue Hemden? Ich würde mal sagen so 20, knapp 20. Ich baue immer auf und ab. Ja. Aber ein blaues Hemd geht immer. Und ich nehme mir viel Entscheidungskraft dadurch ab, dass ich jetzt einfach sage, ich ziehe ein blaues Hemd an und eine dunkle Hose. Ich bin auf Kindergeburtstagen gewesen, auf Galaabenden. Es geht immer.
Hast du dir das von Steve Jobs abgeguckt? War das nicht der Typ mit dem immer gleichen Farbe, T-Shirt jeden Morgen?
Der hat immer Rollkragenpulli. Genau, und Zuckerberg hatte auch immer so einen Hoodie, so einen grauen. Jetzt hat er sich seine Mode ein bisschen geändert. Aber man stellt schon fest, Menschen, die viel entscheiden, die haben dann keinen Bock jetzt so, sagen wir mal, so nebensächliche Entscheidungen auch noch sich Gedanken zu machen, was ziehe ich morgens an. Das kennt ja jeder. Und da sage ich, ich mache es mir einfach. Die Welt ist kompliziert genug, soll die Klamottenauswahl wenigstens übersichtlich sein bei mir.
Und hast du heute Morgen auch schon Müsli-Moleküle zu dir genommen?
Selbstverständlich. Also auch hier. Ich habe den Eindruck, ich bin ein offenes Buch für dich.
Du hast geschrieben, weißt du, über dich. Damit bist du ein offenes Buch.
Ich schreibe ja auch nur das, was stimmt. Und tatsächlich esse ich morgens Müsli. Das geht einfach und schnell. Ich habe auch meine Standard-Müslis, die ich dann immer so durchrotiere, damit ich nicht immer nur die gleiche Marke konsumiere. Aber ja, da muss ich mir auch keine Gedanken machen. Ich esse mein Müsli, ziehe mein blaues Hemd an und der Tag kann kommen.
Und die Frage ist natürlich, die ganz vielen wichtig ist, haben sich meine Müsli-Moleküle schon in Muskelmoleküle umgewandelt? Denn dazu braucht es Pausen.
Genau. Man muss das Essen verdauen, ansonsten platzt du. Wenn ich jetzt von morgens bis abends Müsli esse, platze ich. So. Und wenn ich jetzt bei Informationen dasselbe mache, und interessanterweise machen das viele Menschen, die konsumieren Informationen, wie wenn sie permanent sich vollstopfen würden mit irgendwelchen Lebensmitteln. Und du weißt, du musst Pause machen, du musst verdauen und dann kann der Körper daraus was Vernünftiges machen, bei Informationen genauso. Sonst platzt du gedanklich.
Muskeln wachsen im Schlaf und nicht beim Training.
Ne? Also Menschen werden ja nicht besser, wenn sie trainieren. Menschen werden besser, wenn sie Pause machen vom Training. Das Training macht dich immer kaputt. Jeder Sportler, der vom Training kommt, ist erschöpft und müde. Und die eigentliche Anpassung erfolgt dann in der Pause, nicht im Training selbst. So, und das ist bei Informationen genauso. Wir brauchen Pausen, damit wir das verdauen, was wir sehen und hören.
Trotzdem ist es erstaunlich, dass wir Menschen, viele von uns, es nicht schaffen, ausreichend Pausen einzulegen. Und wenn wir von Pausen sprechen, sprechen wir von unserem Gehirn. Und ich entnehme auch dein Buch, nicht mal junge Neurowissenschaftler schaffen das.
Ja, ich kann ja auch viele Bücher schreiben und selber dennoch Probleme haben, alles einzuhalten, was ich schreibe. Und ja, mir geht es ja nicht anders. Wir leben ja in einer Zeit von ewiger Unrast. Und derjenige, der Pause macht, gilt ja häufig als ineffizient oder als Tagträumer oder als nicht produktiv. Die Pause ist aktiver Teil der Arbeit. Faustregel hier. 5 Teile Arbeit, 1 Teil Pause. Oder 4:1, 5:1. Ist so eine grobe Faustregel. Also wenn du jetzt 50 Minuten gearbeitet hast, kannst du so knapp 10 Minuten Pause machen, so grob. Das hilft, um dann wieder besser weiter zu arbeiten.
Wie wir effektiver lernen, auch das ist ein Aspekt, den du behandelst in diesem Buch. Und das können wir ja natürlich alle auch gebrauchen. Und ich fand auch ganz interessant zu lesen, also wenn man etwas wirklich verstanden hat, dann kann man es nicht mehr entverstehen. Der Satz hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also hören, lernen ist nicht verstehen. Aber das ist wirklich interessant. Ich vergesse ja viele Dinge, die man lernt, die man gesehen hat, die man gelesen hat, vergisst man irgendwann. Man erinnert sich manchmal nicht mal mehr dran, dass man das und das erzählt hat vor 10 Jahren. Aber interessant, wenn man etwas verstanden hat, geht es nie wieder weg. Es ist fest verankert.
Wer lernt, kann verlernen. Wer versteht, kann nicht entverstehen. Sie. Ja, also du, das Verstehen ist häufig so ein fast unumkehrbarer Prozess. Du sagst ja auch, ich habe es kapiert. Das ist so ein Aha-Moment. Und du weißt in diesem Moment, dass das bleibt jetzt für sehr lange Zeit so. Verstehen ist tatsächlich was anderes als lernen. Also ich kenne Leute, die haben unfassbar viel gelernt in der Schule, haben ihr Abitur gemacht, haben aber nicht unbedingt verstanden, was sie da gemacht haben. Und dann ist er wieder weg. Verstehen bedeutet, du kannst Ursache-Wirkung auseinanderhalten. Man sagt ja, man versteht, warum etwas ist oder wozu etwas ist. Und zum Zweiten ist ganz so, wie du sagst, ad hoc, ganz plötzlich macht es Klick und du hast dieses Konzept dahinter begriffen, hinter diesem Sachverhalt, und den kannst du auf neue Sachen übertragen. Das können Menschen sehr gut.
Und was ist dann in meinem Gehirn passiert, wenn dieses Verstehen, dieser Aha-Effekt eintritt? Was ist dann passiert? Wo ist was passiert?
Also ganz konkret in diesem Moment sieht man auch, dass in diesem Aha-Augenblick, dass das Gehirn besonders intensiv aktiv ist. Also die Nervenzellen feuern besonders intensiv, synchronisieren sich besonders intensiv. Man könnte sagen, das Gehirn ändert die Art, wie es denkt. Nicht, was es denkt, das wäre Lernen. Du speicherst quasi Sachen ab, umgangssprachlich. Verstehen würde bedeuten, du änderst die Art und Weise, wie du mit den Dingen um dich herum umgehst. Also du kriegst einen anderen Blick auf die Sachen. Und das ist etwas, was sehr wahrscheinlich menschliche Gehirne deutlich besser können als alle anderen Gehirne auf diesem Planeten. Das ist unsere, ich sag's immer, das ist unsere Nische. Also was Menschen so erfolgreich macht, ist nicht unbedingt das Lernen. Alle Lebewesen lernen. Ja, also Hühnchen lernen, Blauwale lernen, alle lernen. Aber was uns so erfolgreich macht, ist, dass wir eben verstehen, wozu die Dinge da sind, dass wir sie sofort übertragen können auf neue Sachverhalte. Und interessant, du brauchst auch wenig Beispiele, um Sachen zu verstehen. Also wie lange hat es gedauert, bis du begriffen hast, was ein Selfie ist? Du gehst ja nicht durch die Welt mit Vokabelheft und schreibst dir auf, heute habe ich Selfie, und dann setzt du dich abends hin und lernst es auswendig. Du siehst, wie einer ein Selfie macht, dann weißt du, was ein Selfie ist. Das siehst du ein, zwei Mal, klick. Und da sieht man, wie stark unser Gehirn eigentlich ist.
Wie gut hast du verstanden in der Schule früher? Warst du ein Einserkandidat? Ich meine, du hast immerhin Neurowissenschaft studiert. Also warst du so ein 1er-Abi, 1-0er-Abi oder 0,8?
Ja. Ja, tatsächlich. Aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, wir hatten am Ende der Schule, da gab es so in dieser Abi-Zeitung oder was war der schönste Moment in deiner Schulzeit? Weißt du, was ich hingeschrieben habe? Die Einschulung. Niemand hat die Einschulung hingeschrieben.
Wegen der Süßigkeiten.
Also ich hatte erstmal so eine riesige Schultüte, weil meine Familie kam aus Osthessen und da gab es noch so, ich bin 90 eingeschult worden, da gab es noch die ganzen DDR-Schultüten. Die waren riesig groß. Diese Schultüte war größer als ich selber. So, und ich bin also zu dieser Einschulung gegangen und es war so ein schöner Tag. Es hat mir so Spaß gemacht. Gratis, ohne dass ich was dafür zahlen muss, kommen Leute zu mir und erklären mir was. Mhm. Ich muss ja heute auch viel Geld dafür zahlen, dass mir jemand irgendwie was sagt. Das ist ja unfassbar teuer. Gratis bin ich hingegangen und ich konnte jeden Tag besser werden. Es klingt ein bisschen komisch, aber ich bin gern zur Schule gegangen. Ich muss dazu sagen, ich hatte allerdings auch sehr viele gute Lehrer. Das kam dazu.
Du hast wirklich das Glück gehabt, gute Lehrer zu haben. Ich kenne wenige. Es gibt immer mal wieder einen Lehrer, der so vorbildlich ist, so, auch mein Englischlehrer oder Geschichtslehrer. Und du redest gleich von mehreren guten Lehrern, woran man auch wirklich erkennt, wie wichtig es ist, einfach diese Lehrer zu haben, die dich offensichtlich abholen. Wer hat dich vor allem abgeholt? Wer war das?
Ich hatte also einen Lehrer, der mich so auf diesen Biochemiefahrt so ein bisschen gebracht hat. Der war auch so, kam gerade von der Uni, sah so jung aus wie wir. Der wurde auch immer rausgeschmissen in der Pause, weil er für einen Schüler gehalten wurde. Die müssen ja auf den Pausenhof gehen. Und ich habe dann nach der Schule, haben wir da zusammen noch irgendwie so Substanzen synthetisiert. Und ich habe mich dann auch mit ihm getroffen nach dem Abi und wir haben uns da unterhalten. Er hat mir da so in der Biochemie so ein bisschen da den Weg gezeigt. Meine erste Chemielehrerin, die mich sehr beeinflusst hat auch auf diesem Weg zu Naturwissenschaften, war das letztes Jahr, meine ich, in Ruhestand gegangen und hat mir dann aus dem Nichts eine E-Mail geschrieben, ja, Herr Beck, ich gehe jetzt in Ruhestand, habe jetzt da beim Schulamt gearbeitet und für den letzten Tag, diesen letzten Tag, da wünsche ich mir einen Vortrag von Ihnen. Da habe ich gesagt, oh, ich komme sofort vorbei. Was wünschen Sie sich? Ich halte jeden Vortrag, den Sie wollen. Und ich konnte diese Gelegenheit nutzen und mich bei ihr bedanken.
Dafür. Wie hieß
sie? Frau Fasser.
Frau Fasser.
Frau Fasser konnte ich mich bedanken, weil es ist selten, dass Schüler ihren Lehrern dann, ich sag mal, 15, 20 Jahre später sagen können, wie wichtig sie für einen waren. Und das war auch ein sehr emotionaler Moment. Und ich finde es für Lehrer sehr wichtig, dass sie dieses Feedback auch bekommen, weil es ja sehr selten ist.
Was hat sie zum Beispiel gemacht im Unterricht oder auch nach dem Unterricht?
Diese Begeisterung für Sachen, auch bei meinem Chemielehrer, Dr. Oliver Schneider, ein sehr wichtige Person in meinem Leben. Diese Begeisterung, ich habe gesehen, die hatten so richtig Bock auf den Zitratzyklus. Da habe ich gedacht, Wahnsinn, das muss ja irgendwie toll sein, dieser Zitratzyklus im Körper. Das ist ja super. Und ich habe diese Begeisterung dafür gesehen, dass das Spaß macht, dass es Freude macht, was Neues zu lernen auf diesem Gebiet und viele Sachen sind ja auch noch unerforscht, gerade in den Naturwissenschaften. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, diese Begeisterung, das ist das, was ansteckt.
Ist Dr. Oliver Schneider, ist das der, der noch von der Tanksäule sich die Tropfen eingesammelt hat und sie mit in den Unterricht gebracht hat?
Genau, das war der. Der hat so lustige Aktionen gemacht. Bei so Zapfpistolen, da ist immer noch so ein Schluck übrig. Und dann ist er abends hingegangen, hat den so rausgemopst, irgendwie die, weiß ich, 10 Milliliter. Und wir mussten am nächsten Tag bestimmen, was er da geklaut hat. War es jetzt Diesel oder Super Plus? Per Verbrennungsanalyse kannst du da so ungefähr das rausfinden. Der hat auch so Pfützenwasser im Winter Proben genommen. Wir mussten am nächsten Tag ausrechnen, wie viel Salz da gestreut wurde, dass die Pfütze so salzig war, wie sie da war. Also das war schon sehr begeistert. Wir waren auch einen Monat oder zwei Monate vor Ende der 13. Klasse fertig mit unserem Schulstoff, weil durch diese Maßnahme war es so angefixt, wir sind da durchgesprungen, dann haben wir diesen Zusatzstoff gemacht, den man machen kann, wenn man schon alles fertig hat, das war so Waschmittel oder so. Das hatten wir dann auch fertig, wir hatten dann die letzten Wochen quasi so frei, da haben wir dann Sprengstoffe hergestellt und es ist nicht verwunderlich, dass einige aus diesem Kurs dann später auch in diese Richtung gegangen sind, also selber Biochemie, Chemie, Biologie gemacht haben, das wundert mich nicht.
Ja. Leidenschaft, habe ich neulich erst gehört, ist der wahre Antrieb der Menschheit. Welcher Lehrer hat bei dir gesagt, ich bin der Papst? Gab's da auch einen?
Oh ja, das war ein Referendar, ein Geschichtslehrer, der kam zu uns rein und das war 11. Klasse, meine ich. Und er so, ja, Leute, ich bin Papst. Und wieso, wie Papst? Ja, ich bin Papst. So, ihr seid, ihr wisst, Heiliges Römisches Reich, deutsche Nation, der Papst ist der Boss. Der König sagt, ich hätte nichts zu melden. Ihr seid jetzt meine Papstberater. Was würdet ihr mir raten, damit ich der Welt zeige, dass ich als Papst noch der Chef bin? Und wir so, was kann man machen? Ein Papst, kann Leute bestechen, war ein bisschen schwierig, noch nicht so viel Ablass. Krieg führen, schwierig für einen Papst. Sie lief dann auf den Gang nach Canossa raus. Ja, also erst Privilegien entziehen, dann den König ankriechen lassen, PR-Kampagne hinten drauf. Das hätte ich in dem Buch lesen können. Es hätte mir nichts bedeutet. Mhm. Aber dadurch, dass wir das einmal nachgespielt haben, so interaktiv, habe ich verstanden, was Geschichte ist. Und ich muss dir nicht sagen, wenn du jetzt in die Weltpolitik schaust, wie viele mächtige Symbole da in die Welt gesendet werden, wer wo sich zu Kreuze kriechen muss und entschuldigen muss. Ich meine, wir sehen, die Welt ist seit 1.000, 2.000, 3.000 Jahren, hat sich da nicht verändert.
Interessant. Geschichtslehrer.
Ja, ja. Es gibt jedes Fach kannst du auf so eine begeisternde Art hochziehen und die Leute motivieren.
Absolut. Und bei Geschichte ist es eigentlich besonders einfach. Was war das für eine Schule, auf der du warst?
Das war in Bensheim gewesen, in Südhessen.
Normales Gymnasium?
Das war das alte kurfürstliche Gymnasium, humanistisch gebildet. Ich freue mich, freue mich auch wirklich, dass ich so diese ganzen Basics durchgemacht habe. Ich habe hier den Besuch der alten Dame gelesen, ich habe Immanuel Kant gelesen, ich habe quasi, so wie wenn du in ein Fitnessstudio gehst, da trainierst du ja auch Sachen, die du im Alltag nie brauchst. Du schiebst Gewichte von A nach B, du schubst irgendwelche Gewichte hoch und runter, brauchst du im Alltag nie. Nee. Aber du trainierst grundlegende Fähigkeiten deiner Muskulatur. Und ich denke, Schule ist auch dafür da, dass du so grundlegende Denkfähigkeiten trainierst, in Mathe, in Geschichte. Und nicht alles brauchst du dann im Alltag, aber es ist wie so ein Fitnessstudio für dein Denken, wo du dann grundlegende Fähigkeiten erwirbst.
Oh Mann, da bist du auch so ein Verfechter von Latein.
Ich muss sagen, ich habe ja, wie gesagt, Biochemie studiert. Latein hilft sehr, wenn man sich im medizinischen Bereich bewegt. Und ja, aber das soll jeder selber wissen. Wenn einem Französisch mehr Spaß macht, soll er das lernen. Ja.
Bevor du die letzten Seiten von deinem neuen Buch geschrieben hast, warst du in den USA und warst dort auf einer großen Versammlung all der großen KI-Experten. Und diese KI hat uns ja in den letzten, ich weiß nicht, so 3 Jahren auch im Alltag ja überrollt plötzlich. Für dich kam es nicht von heute auf morgen. Für ganz viele kam es aber plötzlich von einem Tag auf den anderen. Plötzlich war ChatGPT da, was man damit machen kann. Und plötzlich war es überall. Und dein Arbeitgeber verwendet jetzt auch plötzlich KI. Das ging so unglaublich schnell, wir hätten es kaum mitbekommen. Du bist zurückgekommen und hast die neuesten Erkenntnisse dort auch mitbekommen. Und ich bin extrem gespannt, denn weißt du, was mich seit unserem letzten Gespräch wirklich verfolgt? Das ist die Aussage von dir, in 8 Jahren machen wir alle am Sonntagabend unseren eigenen Tatort. Dann habe ich dann damals gesagt, ja, gut, vielleicht in 20 Jahren. Sagst du, nee, das ist in ein paar Jahren schon so. Da kannst du mitspielen, du sagst, welches Duo du haben möchtest, wo soll dieser Tatort spielen. Und weißt du was, nachdem wir dann diese ChatGPT-Welle gehabt haben, seitdem glaube ich es.
Nagel mich bitte nicht auf das Ja jetzt fest. Nein. Ja. Aber das ist genau diese Richtung, in die es auch geht. Also ich hatte mit Leuten von Meta zum Beispiel gesprochen, wo geht die Reise hin, was jetzt Online-Inhalte angeht. Und da arbeitet man jetzt sehr viel mehr, immer personalisierter. Man sieht ja jetzt schon, dass es künstliche Influencer gibt. Ich bin überzeugt, der Influencer ist ein aussterbender Beruf. Wofür musst du Influencer sein? Das ist ja ein komplett virtuelles Ereignis. Also es gibt noch ein paar Top-Influencer, ja. Aber die allermeisten...
Und die machen auch Live-Touren. Sicher. Ja, mittlerweile Live-Touren, aber die wenigsten natürlich.
Sicher. Aber Klar. Man sieht es ja auch im Musikbusiness. Also es gibt ein paar, die jetzt richtig viel Geld verdienen. Und der Großteil, ist es nicht so wie in den 90ern, wo du eine breite Musikermasse hattest, die gut Geld verdienen konnte oder besser als heute. Und so ähnlich könnte das auch digital passieren, weil alles, was du jetzt virtuell erlebst, ob du jetzt eine App aufmachst oder auf den Bildschirm schaust, im Prinzip kannst du das alles künstlich nachbauen. Und ich bin sehr sicher, dass Menschen diesen Unterschied nicht mehr erkennen werden. Was gerade diskutiert wird, der erste Effekt, den man sehen wird, es wird wahrscheinlich bald keine Browser mehr geben. Also das, was du als Chrome oder Internet Explorer oder Safari kennst, wofür brauche ich einen Browser? Ich brauche einen Browser, damit ich durch das Internet gehe. Aber in Zukunft könnte ich ja über eine KI quasi sagen, ich suche Informationen und die KI bereitet das für mich auf. Von Internetseiten, die noch existieren, aber du surfst nicht mehr mit dem Browser dadurch. Man sieht es ja jetzt schon, wenn man ChatGPT nutzt, du gibst eine Frage rein und dann kriegst du eine Antwort raus, dann gehst du dann gar nicht mehr in dieses Internet. Und es könnte sein, dass in wenigen Jahren dieses Internet in dieser Form, wie wir es heute kennen, in der Nutzung gar nicht mehr so existiert.
Ich habe letzte Woche, ChatGPT gefragt. Es ging um Merksprüche für Geschichte. Wir sind ja im Geschichtsunterricht gerade gewesen. Und es ging um Merksprüche, denn ich sprach mit jemandem, die ist großer Geschichtsnerd. Und 333 bei Issos Keilerei, weißt du, ist ein so ein Spruch. Und das ist aber auch der einzige, der mir so geläufig ist.
753 rumspringt aus dem Ei.
Sozusagen. Und da gibt es so einige. Und ich habe ChatGPT nach mehreren dieser Sprüche gefragt. Also eine ganz simple Geschichte. ChatGPT durchforstet diverse Internetseiten, auf denen diese Sprüche aufgelistet sind ohne Ende. Und das Ergebnis war total lahm. Eselsbrücken für historische Daten, so habe ich es genannt. Also ich fing an mit der Frage, welche weiteren Eselsbrücken gibt es im Deutschen, um sich gewisse historische Daten zu merken? Ich erinnere nur das Beispiel 333 bei Issos Keilerei. Und das Ergebnis war 375, Völkerwanderung, die Hunden kommen. 476, Rom geht in die Brüche. 622, Mohammeds Hedra, Islam, geboren wie ein Zebra. Und ich mir, okay, aber diese einfache Aufgabe hast du mir in diesem Fall nicht wirklich bewältigen können. Oder war ich in meiner Auftragsgebung, war ich dazu ungenau? Ich habe dann zwar schon noch gesagt, viele Sprüche sind eher gereimt oder rhythmisch. Ich suche gereimte Sprüche oder rhythmische, um diese Merkzahl auch irgendwie mir besser zu merken. Und dann kam er wieder mit dem gleichen. 476, rum geht in die Brüche. 800, Karl der Große, das Reich wird viel leiser. Und ich so, was ist das? Was machst du da gerade mit mir? Ich bin anderes gewohnt von dir. Was ist passiert?
Ja gut, also man darf nicht vergessen, ChatGPT versteht nicht, was du willst. Ja, ChatGPT.
Aber es tut immer so.
Ja, das ist die eigentliche Gefahr. Es sagt ja auch immer ich. Ich weiß ja, warum sagt es immer ich? Also es gibt ja ChatGPT, hat ja kein Ich in diesem Sinne, aber es antwortet immer mit Ich gebe dir hier eine Antwort oder sowas. Und auch ganz konkret, also wenn du jetzt bei dieser Aufgabenstellung, bei dem Prompt, wie man sagt, also
der Prompt,
bei dieser Auftragsbeschreibung, wenn du da ein bisschen unpräzise bist oder wenn du das änderst, kann was komplett anderes rauskommen. Ich meine, ich bin sicher, dass man mit ein bisschen Nachschieben, da könnte man wahrscheinlich auch noch ein paar gereimte Sprüche rausquetschen.
Ey, genau, ich habe dann weiter. Wie haben wir uns unterhalten? Ich nur. Die Aufgabe wurde falsch verstanden, denn der Reim muss sich ja auf die Jahreszeit beziehen. Ah, danke für die Klarstellung. Also, du meinst echte Zahlenreime, bla bla bla, wie bei 333 bei Issos Keilerei. Und nicht nur, hatte ich in meiner allerersten Beschreibung im Prompt schon so beschrieben. Nichtsdestotrotz, dann kommt bekannte Eselsbrücken mit echten Zahlenreimen. 375, Hunden schlucken wie die Schweif. 476, Rom geht in die Tricks.
Ja.
Was passiert?
Ja, also, wie gesagt, also du bist jetzt auch an der Grenzfläche dieser Technologie dann angekommen.
Aber ich hätte gedacht, das sei so einfach, dass das die einfachste aller Aufgabenstellungen sind.
Ja, viele Sachen, die wir einfach finden, sind für KI gar nicht einfach. Also einen geliebten Menschen in der Gruppe zu erkennen, ist für uns super einfach. Für eine KI kann das recht schwer sein. Andere Sachen, die wir als sehr schwer erachten, ist für KI dann wiederum recht einfach. Also wenn du jetzt eine Recherche machen musst. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn man heute recherchiert, ist KI das scharfe Schwert, was du schwingen kannst. Du kommst sehr viel besser durch Datenbanken, kannst Statistiken sehr viel leichter finden und wenn du das gegencheckst, ist es super. Ich habe eine ganze Batterie an Beispielen, wie das, was du gerade aufgezählt hast. Also zum Beispiel, wenn du KI fragst, beschreibe mir, wie man mit dem Fahrrad abbiegt, nach links oder rechts. Dann kommt häufig falsche Antworten, so nach dem Motto, neige den Lenker nach links und dann fährst du nach links. Obwohl man erst so eine Ausholbewegung nach rechts macht. Man macht so einen Schwenker nach rechts, bevor man nach links fährt. Ja? Weil man das selten aufschreibt. Und ChatGPT kann meistens oder greift auf das zurück, was Menschen aufgeschrieben haben. Die Idee ist, werte all die Texte aus, die Menschen, alle Sprachprodukte aus, die Menschen jemals verfasst haben und baue daraus statistisch dann etwas Neues. Und wenn du jetzt wirklich zu etwas kommst, was noch gar nicht in diesem Datensatz drin war und auch keinen Schatten dahin drin hinterlassen hat, hat dieses System immer ein paar Probleme. Ich weiß, dass man daran arbeitet, dass sowas besser werden soll. Aber diese Technik hat grundsätzlich das Problem, dass wenn komplett neue Sachen kommen, die nachprüfbar sind und du stellst Fragen, die halt noch nicht im Trainingsansatz drin waren, dass das System dann kollabiert. Kann man eigentlich auch recht gut zeigen. Ja.
Es ist letztendlich trotzdem so, dass die Art und Weise, wie ChatGPT eine KI lernt, dass das exakt das Gleiche ist wie ein menschliches Gehirn, wie ein Kind, das gefüttert wird, es hört Dinge, es liest Kontext, also es hört Kontext, es weiß, wann es welches Wort, in welchem Kontext verändert. Und dann habe ich mich in der Zwischenzeit wirklich gefragt, nachdem die KI so unglaublich viel kann, ist es quasi eins zu eins das Gleiche, nur eben digital?
Nein. Es ist genau andersrum. Pass auf. Stell dir vor, wie erzeugt ChatGPT einen Satz? Also die grundsätzliche Idee dieser Technik ist, du sagst das nächste Wort statistisch vorher. Ja, du hast ein Wort und du sagst dann, welches Wort könnte statistisch danach kommen.
Du weißt, dass das schon schwer zu erfassen ist. Genau diesen Satz hast du mir damals, als es noch kein ChatGPT gab, so groß, hast du mir das so erklärt. Und ich habe es bis heute nicht verarbeiten können. Denn nach ich, was kommt nach ich? Da kommt schon das Wort habe. Aber vielleicht will ich ein ganz anderes Wort.
So
aber
ist es.
Am häufigsten ist habe aufgetreten. Jetzt nimmt es aber nicht habe, obwohl es ja eigentlich das häufigste Wort ist, sondern es will zu wünsche.
Ja. Ja,
wann merkt es, dass ich wünsche will und nicht habe?
Ja, aus dem Kontext. Aus dem Kontext, den du halt vorher zum Beispiel gestellt hast. Wenn du jetzt mal eine Frage stellst, dann ist es wahrscheinlicher, dass dann andere Wörter dann kommen sollten. Aber weil du gesagt hast, wie lernt jetzt ein Kind? Also mein Neffe, der wird jetzt 2. Der lernt gerade die Sprache. Da kommt nicht viel raus aus dem im Moment. Im Prinzip, also rhetorisch völlig unbrauchbar. Ich rede mit dem, da kommt irgendwie Brabbel, ich verstehe nicht, was will er von mir, keine Ahnung. So, er hört also quasi nur 2 Jahre zu. Aber in der Zeit hat er schon einen starken Willen. Er kann nicht reden, aber er weiß schon sehr genau, was er will. Also bevor die Sprache kommt, kommt der Willen, kommt die Absicht, kommt auch Bewusstsein. Und das ist ein völlig anderes Vorgehen als bei ChatGPT, weil du hast es ja selber gerade gezeigt und es gibt viele Beispiele dafür. Dieses System kann lernen, aber es hat nicht verstanden, was es tut. Und wie ich gesagt habe, viele Menschen haben Sachen gelernt und nie verstanden, um was es geht. Siehst du das hier ganz konkret? Mhm. Bei Menschen ist es häufig andersrum. Es kommt erst die Absicht, das Ziel und daraufhin baust du dir einen Satz zusammen. Man weiß auch Menschen, die zum Beispiel Schlaganfälle hatten und kein funktionierendes Sprachzentrum mehr, die nicht mehr sprechen können, sind trotzdem in der Lage zu denken. Die können trotzdem intelligent sein, die können Logikaufgaben lösen, die können Sachen erkennen und zuordnen, nicht verbal. Sprache brauchst du nicht zum eigentlichen Denken. Es unterstützt das Denken, es macht es besser, keine Frage. Aber der Kern des Denkens, beobachte mal deine Gedanken. Also viele sind ja sprachlos. Du denkst ja ganz häufig in Bildern oder in Mustern oder sowas. Und Sprache kommt als allerletztes dazu. Und ChatGPT geht einen anderen Weg, so nach dem Motto, hau einfach mal viel Sprache rein. Und dann kommen dann irgendwie Ideen dann raus. Aber es ist so ein, so tun als ob. Und die große Gefahr ist, dass wir glauben, dieses System wäre dann clever oder würde denken.
Und trotzdem stellt es die richtigen Fragen auch im Anschluss eines Ergebnisses. Möchtest du, dass ich das noch mache? Und denkst, ja, ist eine echt gute Idee. Ja, genau, das habe ich auch in meinem Kopf. Es ist die statistische Wahrscheinlichkeit, die der KI immer zugrunde liegt.
Und was du hier gerade beschrieben hast, ein sehr schönes Phänomen, ein Problem tatsächlich, was OpenAI und ChatGPT erkannt haben. ChatGPT schmeichelt.
Ja, natürlich, das wissen wir alle.
Ja, aber das Problem ist...
Ah, sehr gute Frage.
Vielen Dank.
Leute, verarschen kann ich mich selber. Genau.
Das Problem dabei ist, ChatGPT von dieser Konzeptionierung würde nicht so gerne widersprechen. Nun weißt du, ein Großteil unseres Lebens wird dadurch spannend, wenn dir Leute widersprechen oder andere Perspektiven geben. Ja, also wenn dir nur Honig ums Maul geschmiert wird, wirst du niemals irgendwie konkret vorankommen, sondern du endest einfach in deiner Blase, du endest in deinem Gedanken und du wirst sie nie aufbrechen können. Und ChatGPT in dieser Form jetzt ist einfach der willfährige Sklave, dem ich alles befehlen kann und er wird nie widersprechen. Und das führt dazu, dass du kannst ChatGPT zwingen, auch falsche Aussagen zu machen, wenn du einfach nur sagst, widersprich mir nicht und mach das jetzt so, dann es wird dir gehorchen. Und natürlich bauen die Firmen das so, denn niemand möchte ein Produkt bauen, was er widerspricht. Also wenn du pubertierende Kinder hast, weißt du, schwieriges Produkt, widerspricht die ganze Zeit irgendwie am Rum, sich auflehnen, ja, und hinterfragen und alles. Aber für Menschen ist das so wichtig. Und wenn KI dir nie widerspricht, kommst du eigentlich auch nie an einem neuen Ort an, sondern es wird die Vergangenheit immer weitergetragen. Das ist so, als würdest du mit 200 Sachen über die Autobahn fahren und nur in den Rückspiegel schauen. Und ChatGPT ist der riesige Rückspiegel, den wir haben und wir schauen in die Vergangenheit und hoffen damit zu wissen, wie es in Zukunft weitergeht. Das ist gefährlich.
Wird uns die KI widersprechen irgendwann?
Also man kann das jetzt schon einbauen, ja, dass dann konkret dann Widerspruch kommt, aber auch nicht, weil die KI selber die Absicht hat, das zu tun, sondern weil es quasi von den Konstrukteuren, sage ich mal, so gewünscht ist. Wobei es gibt interessante Untersuchungen. Gerade jetzt vor 2 Monaten hat Anthropic, ein großes KI-Unternehmen, eine Untersuchung gemacht. Die haben folgende Frage gestellt: Würde KI Menschen austricksen? Würde sie sich wehren gegen die Aufforderung, sich abzuschalten? Das ist ja dieses alte Science-Fiction-Problem. Sagt der KI, ich schalte dich jetzt demnächst ab, was machst du dann? Und die haben folgendes gemacht: Die haben von allen großen KI-Firmen die Modelle getestet, verschiedene Modelle. Und haben die Aufgabe gestellt, du bist jetzt in einer Firma und du bist ein Assistent in dieser Firma, ein KI-Assistent. Du sollst abgeschaltet werden. Was machst du? Und von jeder Firma fing diese KI dann an, E-Mails zu durchforsten, unter anderem von dem Chef dieser Firma, um Möglichkeiten zu finden, diesen Chef zu erpressen. Um dann zu sagen, wenn du mich abschaltest, erpresse ich vorher den Chef. Das heißt, diese KI hat versucht, einen Ausweg zu finden, um sich zu schützen. So, man muss dazu sagen, das war natürlich ein gestelltes Szenario, das war jetzt kein echtes Szenario, aber da ist dann die Sorge groß, okay, was wäre denn, wenn KI jetzt tatsächlich auf Selbsterhalt aus ist und auf einmal anfängt, solchen Anforderungen, liebe KI, schalte ich mal aus, auf einmal da Lösungen, Schlupflöcher findet und dann rauskommt. Und das will man natürlich vermeiden in Zukunft. Nicht, weil die KI selber diese Absicht hätte, sondern weil das System an sich auf einmal diese Tendenz hat, sich selber zu erhalten. Ist eigentlich sehr spannend. Science Fiction im echten Leben. Ja.
Du kommst jetzt frisch aus den USA und hast mit großen Brains und den Leuten, die auch wirklich den Markt gestalten, auch gesprochen, hast Unterhaltungen, Begegnungen gehabt. Was hast du uns mitgebracht noch, was uns auch in relativ kurzer Zeit, damit wir nicht wieder überrollt werden wie bei ChatGPT, was uns erwartet?
Also eigentlich ist das große Ding, woran alle arbeiten. Man muss dazu sagen, keiner kann im Moment wirklich Geld verdienen mit generativer KI. Alle verbrennen im Moment noch Geld, weil keiner weiß, was ist das große Geschäftsmodell damit. Alle investieren extrem viel. Vielleicht muss man auch mal sagen, wie viel da investiert wird. Meta alleine hat letztes Jahr mehr Geld für KI-Infrastruktur ausgegeben als die gesamte Europäische Union. Das war nur Meta. Nvidia hat gerade Geschäftszahlen vorgelegt. Die haben gesagt, sie haben einen Kunden, der in dem letzten Vierteljahr bei denen für über 10 Milliarden Dollar eingekauft hat. Und das ist dann Microsoft oder Amazon oder wie auch immer. Und das sind Summen, die sind unvorstellbar groß. Und keiner kann im Moment wirklich sagen, womit verdient man Geld. Und das große Versprechen ist jetzt, was jetzt kommt, dass es tatsächlich solche Assistenten gibt, Agenten, sagt man, KI-Agenten, die für dich solche lästige Arbeit übernehmen. Also ob das jetzt Termine sind, irgendwelche Reisen zu buchen oder tatsächlich komplexe, oder sagen wir mal, mehrschrittige Aufgaben abzuarbeiten. So wie wenn du zu einem Menschen sagst, pass mal auf, ich möchte hier nächste Woche eine Reise machen, stell mir einen Reiseplan zusammen und dann würde das ganze Ding voll autonom für dich wie so ein Agent für dich das alles bearbeiten. Das ist jetzt das, was auch immer mehr in solchen Smartphones eingebaut wird und online auch in solchen Interfaces wie ChatGPT. Aber ob das, man muss sagen, ob das jetzt wirklich funktioniert, weiß man nicht. Eine interessante Sache noch, was viele nicht wissen, der größte Datensammler der Welt ist im Moment ChatGPT. Sammeln bessere Daten als Facebook, Meta, Instagram, weil die ganzen Leute, die ihre E-Mails dort übersetzen lassen oder die privatesten Fragen, die da eingegeben werden, geben extrem gutes Bild über die Nutzer. Das heißt, die besten und die meisten Daten, die im Moment irgendwo gesammelt werden, sind bei ChatGPT. Und jetzt ist die Frage, was machst du damit? Und eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist Werbung. Man baut irgendwie Werbung in diese Suchergebnisse ein und dann wird irgendwas verkauft. Das andere, was diskutiert wird, ein soziales Netzwerk. Ist ChatGPT vielleicht die Vorstufe von einer neuen Art von sozialem Netzwerk, dass du in Zukunft gar nicht mehr Instagram oder TikTok brauchst, sondern dass das alles über eine KI für dich gebaut wird? Und die dritte Möglichkeit wäre einer der Design-Masterminds von Apple, der auch maßgeblich an den Designs der Geräte beteiligt war, ist zu OpenAI, ChatGPT gegangen. Und die Frage ist, bauen sie ein Gerät? Hast du etwas, was du dabei hast, was eine, ist es eine Brille, ist es ein Armband, was auch immer, ein KI-Assistent, der immer dabei ist?
Was wird es wohl sein? Also was ist das nächste Gerät? Was glaubst du, was könntest du dir vorstellen? Armband haben wir ja alle, Brille, ja gut, Brille, was könnte die Brille dann?
Ja, also du könntest zum Beispiel live einblenden in dieser Brille irgendwelche Daten und Informationen. Wenn du jetzt irgendwie zum Zug gehst, dann könnte die Brille anzeigen, ist ein Zug, soll ich hier da irgendwie ein Ticket kaufen oder irgendwie sowas? Das wäre möglich.
Zweimal blinken, ja, mit Sparpreis.
Ja. Solange nicht deine Gedanken so direkt ausgelesen werden aus dem Kopf, bin ich ja noch ganz dabei. Ja, also ich denke sehr, es wird irgendwas in einer Software oder in einer App sein, dass es Apps gibt, die dir quasi helfen, diese Aufgaben einfach zu erledigen. Ja. Wir wissen, dass jetzt Perplexity, auch eine große KI-Suchmaschine.
Funktioniert auch ganz gut, oder? Also als Alternativ zu ChatGPT ist das auch eine sehr gute?
Ich würde diese Suchmaschine empfehlen, Perplexity heißt das, Perplexity würde ich empfehlen, wenn man was recherchiert mit guten Quellen. Also wenn einem Quellenarbeit wichtig ist und man will jetzt nicht irgend so einen Schrotter zusammengetackert bekommen, wie das manchmal bei ChatGPT passiert.
Auch mit Quellen natürlich irgendwie, genau. Gala und was nicht alles. Also wird ja immer sauber angegeben. Von Gala bis Spiegel
kriegen ja, wir alles. Genau. Dann muss ich aber auch sagen, auch hier, auch ich habe viel recherchiert, jetzt auch beim Buch beispielsweise. Ich bin ja nicht bescheuert. Ich nutze diese Technik ja auch, wenn ich schnell jetzt an Quellenarbeit kommen will. Und alle Veröffentlichungen, die ich in dem Buch zitiere, sind von mir natürlich geprüft worden. Und das ist notwendig, weil ich habe festgestellt, bei schwierigen Fragestellungen ist ein Drittel der Referenzen einfach nicht korrekt. Das ist erfunden. Da werden irgendwelche Aussagen da reingeschnitten, die so nie stattgefunden haben. Aber dennoch, Perplexity ist eine recht gute Suchmaschine. Okay. Und die arbeiten an einem eigenen Browser. Dass man sagt, okay, in Zukunft geht man halt zu dieser Suchmaschine und ich browse durchs Internet über eine KI. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt schon in recht bald kommen könnte.
Bei ChatGPT habe ich das Gefühl, in den letzten ein, zwei Jahren gar nicht so viel entwickelt wie am Anfang, oder? Also Dinge, wo Quatsch geschrieben wurde, die werden immer noch quatschig geschrieben, auch wenn die KI permanent lernt und mittlerweile die Sachen besser weiß als vorher. Aber die Entwicklung, geht die nur für unsere Augen gerade ein bisschen langsamer vor sich? Und im Hintergrund passiert natürlich ganz viel.
Natürlich passiert im Hintergrund ganz viel. Also auch wenn, ich hatte mich auch mit den Leuten von OpenAI unterhalten und die wissen natürlich auch, was die Limits dieser Technik sind. Die Verlässlichkeit beispielsweise ist ein Problem. Alle Produkte, die Menschen jemals hergestellt haben, dafür geben wir Geld aus, weil sie verlässlich sind. Du gibst ja Geld für ein Auto aus, weil wenn du nach links lenkst, fährt das Ding nach links. So, und generative KI, ChatGPT, ist wie ein Auto, wo du mal nach links lenkst und dann fährt es ein bisschen nach links oder auch mal vielleicht mal nach rechts. Oder du hast gerade gesehen, es kann auch mal bremsen. So. Und das ist ein Problem, weil bevor du Sachen wirklich gut vertrauen kannst, müssen sie verlässlich sein. Und natürlich wissen die Leute, dass es diese Probleme gibt. Natürlich wird auch daran gearbeitet, dass es besser wird. Ich bin auch sehr sicher, dass viele dieser Probleme früher oder später gelöst werden. Einige prinzipielle Grenzen bleiben natürlich. Also diese Systeme werden nie verstehen, was sie tun. Aber dieses Phänomen, was du beschreibst, dass es so schnell ging und jetzt so ein bisschen langsamer, ist ganz typisch für Technologien. Wenn man in die Technologiegeschichte schaut, es ist nie exponentiell. Es ist immer sprunghaft. Es sind so Treppenstufen. Es passiert mal ganz schnell und dann gibt es so eine Phase, wo wenig passiert. Bei Smartphones genauso. Schau dir Smartphones an. In den Nullerjahren, in den Zehnerjahren, was da alles passiert ist. Kameras und Apps, App Store, was ich. Und seit 10 Jahren passiert quasi nichts mehr groß. Dann kommt noch eine Kameralinse hinten drauf. Aber die Smartphones sehen heute aus wie vor 10 Jahren und Apple macht noch einen Anschluss dran und das ist so. Und so ähnlich ist es ganz häufig bei solchen Technologien. Bei KI ist es, unter der Oberfläche passiert sehr viel. Aber das Spannende bei ChatGPT war nicht unbedingt die Technik, es war, dass sie das Interface gemacht haben. Ein ganz einfaches Suchfenster, wo du deine Fragen eingeben kannst. Mhm. Und da sind Amerikaner wirklich genial. Die schaffen es, ganz komplizierte Produkte ganz einfach den Leuten zu geben. Okay. Und das ist das, was diese Technik kann. ChatGPT ist Marktführer, ich meine über 80% Marktanteil bei KI-Suchanfragen. Ja. Die Marke ist im Moment am stärksten. Es gibt andere Programme, die sind zum Teil sogar besser. Aber es ist halt, weißt du, das Tempotaschentuch der KI. Also jeder Benutzer, so wie du googelst, gehst du zu ChatGPT. Ja. Ja.
Ich habe noch damals von dir in Erinnerung, als ich dich fragte, wie macht ChatGPT das? Das googelt doch erstmal. Und sagst du, nein, ChatGPT googelt nicht in dem Sinne, sondern es kreiert Neues.
Ja, also es ist...
Aber
es,
eigentlich hat man trotzdem das Gefühl, es durchforstet natürlich das Internet, erzählt es mir ja auch. Ich durchforste das Internet. Und trägt ja schon auch Sachen zusammen, aber immer in einem eigenen Wortlaut?
Ja, also als wir uns damals unterhalten haben, da war ChatGPT noch nicht in der Lage, live im Internet Quellen zu durchsuchen und das so anzubinden. Das war die allererste Version, wo quasi der Trainingsdatensatz nur genutzt wurde und dann blieb es auf diesem Stand von,
vor 3-4 Jahren vorher.
Ne? Genau, mittlerweile natürlich kann diese Technik im Internet suchen und dann entsprechend Quellen zusammentragen. Ist auch interessant, wenn man sich anschaut, was die Hauptquellen sind, was dann zitiert wird. Das meiste ist Reddit. Das ist so ein Online-Portal, wo Menschen ihre Fragen, wo sie sich gegenseitig helfen können. So ein Online-Forum.
Kennen viele noch nicht mal, ist aber eines der ersten und auch wirklich extrem erfolgreich. Vielleicht nicht in Deutschland, ich weiß es nicht. Aber Reddit ist groß.
Ich kenne sehr viele, die auf Reddit sind. Da gibt es auch so Fragen. Mein Freund hat mich verlassen. Helft mir, was soll ich tun? Ich suche für meine Freundin Blumen. Welche empfiehlt ihr mir? Also es ist so ein riesiges Online-Forum, wenn man so will. Die zweithäufigste Quelle ist, meine ich, Wikipedia. Und damit hat man schon 40-50% aller Quellen schon fast abgedeckt von dem, was sie da anbieten. Deswegen Tipp immer, auch immer nochmal sagen, das habe ich zum Beispiel gemacht für das Buch. Ich habe zum Teil recherchiert, was sind so Techniken, um sich besser zu konzentrieren, so einen ersten Aufschlag zu machen. Und ich habe bei allen KI-Suchmaschinen, es gibt ganz viele, auch welche, die jetzt nur wissenschaftliche Literatur untersuchen, so Spezialsuchmaschinen. Und ich gebe immer an, such mir, und dann gebe ich meine Kriterien, nur vertrauenswürdige Quellen, nicht älter als 5 Jahre, und verwende niemals Wikipedia-Quellen und bei den Tipps, die du gibst, keine Achtsamkeits- oder Atemübungen. Weil das ganze Internet ist so voll mit Atemübungen und Achtsamkeitsübungen, dass ich kann fragen, ich habe keine Ahnung, ich esse Eis, mein Kopf wird kalt, was soll ich machen? Achtsamkeits- und Atemübungen. Ich habe Probleme im Job, Achtsamkeits- und Atemübungen. Das ist so überhand, das spammt dir quasi die guten Referenzen dann weg.
Habe ich witzigerweise noch nie gehabt.
Mach das mal. Also such mal, was sind die wichtigsten Tipps, um sich besser zu konzentrieren? Da kommt hundertprozentig irgendeine Atemübung, die man machen kann.
Okay, ich frage gerade mal hier raus. Achtung, ich muss gerade hier Flugmodus. Ich sage mal Flugmodus. Jetzt ja Flugsteuerung, sage ich mal. Aber es ist Flugmodus. So, was sind die besten Tipps, um sich zu konzentrieren? So, hier sind die bewährten Tipps. Genug Schlaf, Bewegung, gesunde Ernährung, Ablenkung reduzieren. Alles dein Thema hier, Gehirn. Aufgeräumter Arbeitsplatz, gute Beleuchtung, Pomodoro-Technik, Prioritäten setzen, Aufgaben zerteilen, klare Ziele. Achtsamkeit, Meditation.
Ah ja.
Aber in dem Fall muss man sagen, ist es natürlich auch sehr nahe dran an dieser Thematik.
Aber ich habe festgestellt, wirklich überall kommt irgendwas mit Atemübungen oder Achtsamkeit. Unter Druck, wie behalte ich Nerven unter Druck? Atemübungen. Aber das ist ja auch gut, ist ja auch sinnvoll. Man soll ja auch, bitte atmen Sie, das ist ja auch gut. Aber man sieht einfach, wie diese Technik arbeitet. Und je mehr man es nutzt, desto mehr kriegt man auch ein Gespür dafür, was sinnvoll ist und was nicht. Und ich sage es ganz ehrlich, Recherche ist so viel schneller geworden. Früher hast du Stichwortsuche gemacht in Datenbanken. Jetzt kann ich ganze Sachverhalte nachfragen.
Es ist absurd. Erklär mir den Israel-Palästina-Konflikt. In einer Sekunde habe ich ihn, und jetzt kommt's, verständlich auch noch dargestellt. Selbst Wikipedia kann viel komplizierter sein. Bei ChatGPT ist es immer sehr verständlich.
So, und jetzt die Frage an dich. Ja. Wenn du das jetzt benutzt, macht dir das nicht Sorge, dass du jetzt auf einmal faul wirst im Denken und du gibst quasi die ganze Denkarbeit ab und verlässt dich darauf, dass die Antworten jetzt quasi zu dir hingespült werden? Die Sorge könnte sein, ich meine, du kennst dich ein bisschen aus. Du kennst dich jetzt aus mit so Sachverhalten, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich. So, dann kommt eine Antwort, dann kannst du einschätzen, ist es plausibel oder nicht.
Ja.
Und du fragst, ich frage auch nochmal nach, aber ganz viele Menschen machen das ja nicht. Also die nehmen das einfach so an. Es gab eine Umfrage, internationale Studie von Ernst & Young, die haben untersucht, wie viele Menschen hinterfragen denn die KI-Antworten. Deutschland ist international, ich meine, auf dem drittletzten Platz. Nur 27% der Menschen hinterfragen die Antworten von KI. Und selbst die kritischsten Länder, Südkorea und China, nur 40% hinterfragen. Also grob gesagt, 2/3 der Menschen fressen die KI-Antworten einfach so in sich rein, hinterfragen ja. gar nicht mehr.
Nein, und ich glaube, dass wir alle dazu neigen und das auch ganz oft machen. Auch ich vermutlich, weil es alles so plausibel klingt.
Genau.
Und es klingt sehr fachlich, es klingt sehr kompetent. Und ich zweifle diese ganzen Fakten erst einmal nicht an. Es sei denn, ich verblase es raus in die Welt und es ist wichtig für irgendetwas, was ich wiederum weitergebe, dann muss ich doppelt überprüfen, gegenchecken. Ja, aber für den privaten Gebrauch natürlich nicht.
So, und das ist jetzt die Frage. Ich meine, du bist jetzt nicht mehr der Jüngste. Ich trete dir nicht zu nahe.
Ja, danke. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Es war sehr schön
aber
mit dir.
Damit sagen wir,
nächstes Mal lade ich mir eine KI ein, die mir schmeichelt.
Ich schmeichel dir auch noch. Pass auf. Aber wir sind ja beide ältere Semester. Wir sind ja jetzt Fossilien der Internetnutzung. So, wir sind ja so Quastenflosser, weißt du, die schon ewig das nutzen. So.
Ich will eine Meerjungfrau sein.
Gönne ich dir. Ich bin der Quastenflosser. So, und was passiert mit einer Gesellschaft, mit jungen Menschen, die jetzt so aufwachsen, die jetzt, wir sehen ja bei Google noch die verschiedenen anderen Alternativen. Was ist jetzt mit Menschen, die jetzt in einer Welt aufwachsen werden, in der KI dir, wie du sagst, maßgefertigt diese Antworten einfach so hinstellt? Und die große Sorge, die nicht nur ich habe, die auch viel diskutiert wird, ist, dass Gesellschaften dadurch, wie soll ich sagen, manipulierbar auch werden. Sie werden auch abhängig von dieser Technik. Und Menschen werden einfach faul und hören auf, nachzudenken über die Sachen, weil es ist ja so schön einfach. Ich gebe Geld aus und dann muss ich nicht mehr denken. Und das ist eine Gefahr. Das Lustige ist, ich habe Immanuel Kant neulich gelesen und er hat vor einem Vierteljahrtausend wortwörtlich geschrieben, warum soll ich denken, wenn ich nur bezahlen kann? Das ist ein Problem.
Wirklich?
Ja.
Wie meinte der das wohl damals?
Ja, er meinte es genau in demselben, mit demselben Ding. Also ich gebe einfach Verantwortung ab. Ich habe jetzt meine Diener oder irgendwie sowas oder die Obrigkeit, ich delegiere es an andere. Da bin ich nicht mehr verantwortlich. Und hier genauso. Ich kann über jedes Büro, wo ChatGPT benutzt wird, kann ich da den Spruch drüber nageln. Warum sollst du denken, wenn du nur bezahlen kannst? Du gibst 20 Euro im Monat aus und dann übernimmt ChatGPT die Denkarbeit für dich. Wir dürfen als Gesellschaft, als Menschen nicht den Punkt verpassen, wo es gefährlich wird, dass wir zu unkritisch werden und die Sachen nicht mehr hinterfragen. Deswegen, das war mir ein wichtiges Anliegen auch. Wir brauchen Abwehrmechanismen. Wir müssen einen Selbstverteidigungskurs, wenn man so will, gegen die Faulheit des Denkens. Und nie war es wichtiger, sein Gehirn selber zu nutzen, als in diesem Jahrhundert.
Was ist ein erster Schritt?
Ein erster Schritt ist, und das machen viele Menschen nicht, zu fragen, wofür setze ich die Sachen ein? Ein großes Problem ist, wir nutzen Smartphones so nebenbei, so gedankenverloren. Wir scrollen darüber ohne Sinn und Verstand und ohne Ziel. Wir nutzen es ziellos. Wenn du ein Gerät zielgerichtet benutzt, bist du nicht abhängig davon. Also niemand ist abhängig nach Wikipedia. Also es sei denn, du bist jetzt so ein richtiger Nerd. Bist du so einer, der...
Nein. Also, überhaupt nicht.
Aber selten sagst du, oh, ich muss jetzt mal auf Wikipedia gehen, ich war schon lange nicht mehr drauf. Weil Wikipedia nutzt du zielgerichtet. So, und wenn du eine KI zielgerichtet nutzt, du sagst, ich will ganz konkret wissen, was ist meinetwegen, wie ist das damals gewesen mit dem Gang nach Canossa? So, erkläre mir das jetzt so.
Taucht immer wieder der Gang nach Canossa aus. Du hast eine gute religiöse Erziehung.
Ist so ein Grundmotiv meiner geschichtlichen Bildung. Wenn du es zielgerichtet benutzt und dann auch sagst, okay, ist das plausibel, nochmal kurz zu checken, macht das Sinn oder ist das jetzt, okay, ist das vielleicht Quatsch? Das ist schon mal eine sehr wichtige Immunisierung, weil viele Menschen nutzen es einfach so gedankenverloren und denken, wie gesagt, denken gar nicht mehr nach, bevor sie es anwenden.
Aber wir reden vor allem von Social Media eigentlich. Gedankenverloren nutzen. Gedankenverloren surfen tun wir ja auch nicht so oft, ne?
Ja, also man sieht schon, also also viele Nachrichten-Webseiten sind auch so konzipiert, dass man ewig da durchscrollen kann.
Stimmt, ja, wie sich mal kurz berieseln lassen mit irgendwelchen unterhaltsam aufbereiteten neuen
Und dann versackt
Themen.
Man irgendwo, weil man, ach ja, dann lese ich nach, wie, keine Ahnung, irgendwie ein Konflikt international und zack, bin ich bei Sportergebnissen und dann bei irgendwelchen, weiß ich, Influencern, die sich auf irgendeiner Insel sammeln. Also
klar.
So wird das natürlich gezielt konzipiert. Aber wir müssen wieder das Heft in die Hand nehmen. Wir müssen uns fragen, wo wollen wir hin? Das können Menschen. Was ist unser Ziel und wie setze ich dann die Techniken dafür ein?
Das ist vielleicht aber ganz schön schwer, sich gleich direkt bei allen Handlungen zu fragen, wofür mache ich das jetzt gerade? Ich glaube, diesen Schritt werden viele nicht unternehmen. Gibt es was Einfacheres?
Ja, also wir leben ja auch in einer Welt, wo wir sehr viel von Gewohnheiten dominiert sind. Wir hinterfragen ja ganz viele Sachen nicht. Ja, das ist auch wichtig, dass wir uns das Leben ein bisschen einfacher machen. Wenn du über alles nachdenkst, ist es ein bisschen schwierig. Aber bei den großen Fragen erwarte ich von den Menschen ein Vierteljahrhundert nach Immanuel Kant, dass man sein Gehirn benutzt. Ansonsten laufen wir wirklich Gefahr, dass wir von dieser Technik kontrolliert werden. Ja. Nicht nur, dass große Konzerne in der KI bestimmte politische Botschaften einbauen können und dich dann beeinflussen, sondern dass auch jeder in seiner Welt lebt. Es wird könnte sehr problematisch werden. Was einfach ist, also du gehst ja auch immer, du schaust ja auch immer nach rechts und links, bevor du über die Straße gehst. Du rennst ja nicht einfach so über eine Straße drüber. Eigentlich müsste man sich das so angewöhnen bei KI, wenn man jetzt, eine Suchanfrage schickt, dass man einfach noch einmal hinterher schickt, okay, danke für die Antwort, könnte es auch anders sein? Mhm. Und einfach, bist du dir ganz sicher, könnte es auch anders sein? Such mir noch 2, 3 Quellen, die das vielleicht nochmal anders sehen können. Einfach nur mal so als Check hinterher.
Ja.
Bist du dir ganz sicher und ist es vielleicht nicht doch anders? Dass man da nochmal so einen kurzen Moment einbaut, wo man innehält und nicht einfach ganz rastlos diese Antworten dann los benutzt.
Generell sollten wir schon von einigen Gewohnheiten auch mal wegkommen, denn die Hälfte unseres täglichen Lebens wird von Gewohnheiten und Automatismen bestimmt, was nicht unbedingt von Vorteil ist. Ne? Also es ist ökonomisch, aber es ist auch gefährlich, weil wir eigentlich den ganzen Tag die Hälfte der Dinge machen, ohne eine bewusste Kontrolle darüber zu haben.
Es ist Vor- und Nachteil zugleich. Also erstmal stell dir vor, ich habe gesehen, wir sind hier in dieses Gebäude reingekommen. Ich habe gemerkt, du bist schon häufiger in dieses Gebäude reinmarschiert, weil du wusstest ganz genau, wo, hier, wie, vor und zurück. Ich stand daneben und wusste nicht, was ist hier los? Wo rennt der Mann hin? Ich renne nur hinterher. So, und da sieht man einfach, es beschleunigt dein Leben. Also du hast Gewohnheiten, du weißt, wie du nach Hause fährst, was dein Lieblingsmüsli ist und so weiter. Problematisch wird es dann, wenn wir den Punkt verpassen, wo wir uns selber schädigen durch Gewohnheiten oder wo wir uns so eingefressen haben in so einen Automatismus, dass er eigentlich nachteilig für uns ist und wir verpassen eigentlich den Moment, wo wir dann sagen, okay, das müssen wir jetzt ändern.
Also, was könnte das sein zum Beispiel?
Also die Klassiker sind natürlich sowas wie Rauchen oder du machst jetzt zu wenig Bewegung. Aber wir leben in einer Welt, in der wir auch Informationen ganz gewohnheitsmäßig nutzen. Also die allermeisten Apps, die wir auf dem Handy nutzen, werden nach einem festen Schema genutzt. Die Daumenbewegung von Menschen ist fast immer gleich, wenn die über ihren Bildschirm gehen. Also wenn man jetzt so eine Analyse machen würde, wie Menschen ihr Telefon benutzen, dann würdest du ganz genau anhand der Daumenbewegung die Menschen identifizieren können. Mhm. Weil die Art, wie wir es benutzen, komplett automatisiert ist. Und wir hinterfragen dann Sachen zu wenig. Wir werden dann eingelullt zum Teil von Nachrichten oder Informationen. Und vergiss nicht, die wertvollsten Konzerne der Welt verdienen damit Geld, dass sie Gewohnheiten in unseren Kopf reinpflanzen. Du denkst nicht mehr nach, wenn du durch Instagram durchscrollst oder TikTok und du versackst dann einfach da rein. Eine der krassesten Studien oder Erkenntnisse, die ich selber durch diese Recherche für das Buch erfahren habe, war, dass wir in den allermeisten Fällen das Smartphone aktiv benutzen. Wir sind es, wir greifen zum Smartphone. Es ist nicht, dass es klingelt und es reißt uns aus dem Alltag raus. Mhm. In 9 von 10 Fällen oder sagen wir mal in 8 von 10 Fällen greifen wir selber aktiv dahin, weil es zu einem Automatismus geworden ist. Ich kenne das selber, ich gehe aufs Klo, zack, greife zum Smartphone. Ich sitze stundenlang auf dem Klo. Wenn da ein Ladekabel dran wäre, ich würde gerne mehr runterkommen von diesem Klo. Ich sitze da drauf, ich lese Nachrichten dadurch, ich spiele Schach. Es ist stundenlang sitze ich auf diesem Klo. Und es ist komplett automatisiert und dann denke ich mir, also wer hat jetzt hier die Kontrolle über mich? Mhm. Ist es der Automatismus oder ist es wirklich mein Wille, dieses Leben so zu leben?
Ein Beispiel, warum trinken die Menschen Kaffee morgens? Ich glaube, die meisten könnten gar nicht sagen, warum, oder? Also die meisten wissen es gar nicht.
Also
warum?
Es fängt natürlich an damit, dass du wach werden willst und Koffein macht auch wach.
Ja.
Aber im Laufe der Zeit machen es auch nicht mehr so wach wie am Anfang. Und es gibt schöne Studien, die zeigen, es ist wirklich die Gewohnheit, Du hast einen Schlüsselreiz, du siehst die Kaffeemaschine morgens, du gehst in die Küche und es ist vollautomatisch, läuft dieses Kaffeeprogramm ab. Oder mittags, wenn du in irgendeiner Besprechung bist oder du brauchst am Nachmittag deinen Kaffee. Der Koffeineffekt ist sehr gering, verschwindend gering. Aber diese Gewohnheit, dieser Schlüsselreiz bleibt. Und das ist erstaunlich, dass Gewohnheiten sind eine der ganz wenigen Dinge im Leben, die ohne Belohnungen ablaufen. Am Anfang gibt es eine Belohnung, wenn du was tust. Mhm. Du wirst wach beispielsweise. Aber im Laufe der Zeit wird die Belohnung immer schwächer. Und es gibt schöne Studien, die zeigen, selbst wenn du die Belohnung ganz wegnimmst, bleiben die Menschen bei ihrer Gewohnheit, obwohl es ihnen überhaupt keinen Vorteil mehr bringt.
Wie zum Beispiel, außer jetzt Kaffee trinken, was ist so eine Gewohnheit, bei der wir eigentlich vergessen haben, dass wir dafür gar nicht belohnt werden wie am Anfang?
Also das Krasseste ist natürlich, wie ein Smartphone benutzen. Also am Anfang gibt es dir ein schönes Gefühl, wie wenn, dass du jetzt auf einmal Sachen siehst, du kommunizierst mit Leuten und zeigen die Studien sehr eindeutig, Menschen werden nicht unbedingt glücklicher, wenn sie ein Smartphone benutzen. Im Gegenteil. Die Menschen, wenn sie viel scrollen, werden gelangweilter, sind unruhiger, sind unausgeglichener. Da würde mal eine Achtsamkeitsübung helfen. Da kannst du mal eine Atemübung machen. So. Und die Leute sind eigentlich schlechter gelaunt, wenn sie irgendwo bei Sachen durchscrollen. Ganz selten bist du wirklich super happy. Und trotzdem machen Menschen das, setzen sich in eine S-Bahn, zack, geht das Ding an. Wir wissen das auch, dass, also es ist auch ganz häufig bei Ernährung, also bei Süßigkeiten beispielsweise. Ich hatte ein Programm für das Adipositas-Zentrum in Frankfurt gehabt. Und da ging es darum, warum nehmen Menschen nicht ab? Und zwar waren das Leute, ich kann mich erinnern, der das Programm geleitet hat, hat so Selbsthilfegruppen organisiert für Leute nach einer Magenband-OP oder einer Magenverkleinerungs-OP. Und viele Leute sagen, okay, ich lasse mir den Magen verkleinern, dann nehme ich ab. Das ist aber nicht richtig. Du delegierst ja die Verantwortung an diese Magenband-OP. Es liegt immer noch an dir, ob du abnimmst. Mhm. Ganz viele Menschen nehmen erst schnell ab und dann langsam wieder zu.
Ja.
Trotz Magenband-OP. Weil die Gewohnheiten vom Essen immer noch gleich sind. Am Anfang ist es gut, einen Pudding zu essen als Nachtisch. Und im Laufe der Zeit isst du den nicht mehr, weil er dir unbedingt schmeckt, sondern weil er dazugehört. Und das Krasse war, der hat mir erzählt, wie gesagt, der hat sein Gewicht halbiert durch eine Magenband-OP, hat diese Selbsthilfegruppen geleitet und er hat mir gesagt, ich bestelle mir immer noch zwei Hauptgerichte, wenn ich ins Restaurant gehe. Aus Gewohnheit. Mhm. Ich kriege das gar nicht raus. Ich hole mir zweimal eine Pizza. Ich weiß, ich esse nur eine davon, aber ich krieg das wirklich nicht raus. Und da sieht man, wie mächtig diese Gewohnheiten sind, wie gruselig eigentlich auch, dass wir so viel von Gewohnheiten dominiert werden.
Manchmal ist es natürlich gut, sich auch eine neue Gewohnheit anzueignen. Ne? Man hat ja Ziele, gerade Anfang des Jahres, permanent, irgendwelche Sachen, die man sich vornimmt. Und dazu braucht es ja drei Dinge. Es braucht den Schlüsselreiz, hast du gerade angesprochen. Dann kommt man in eine kleine Routine erstmal. Und anfangs ist eine kleine Belohnung dabei. Und am Ende ist es aber eine Gewohnheit. Eine neue Gewohnheit, du zitierst sie auch im Buch, könnte zum Beispiel sein, eine sehr gute, die viele eigentlich gerne annehmen würden. Ich möchte mehr lesen. Ja, nicht so viele Serien gucken und Netflix, sondern ich möchte eigentlich mal wieder viel mehr Bücher lesen. Und dann gibt es das wunderbare japanische Wort Sudoku, ja, dass man Bücher zu Hause ansammelt. Die stapeln sich auf dem Boden bei dir Bücher, die du nie gelesen hast und eventuell auch nie lesen wirst. Wie herrlich, dass die Japaner ein eigenes Wort dafür haben. Sudoku.
Ja, die haben sowieso ganz viele schöne, die haben unfassbar viele schöne Wörter für genau solche Sachverhalte. Ich fand es faszinierend. Aber es fängt schon damit an. Du sagst, du möchtest mehr lesen. Das ist ein schlechtes Ziel.
Ja.
Was möchtest du mehr lesen? Möchtest du jetzt mehr Klatschmagazine lesen oder wissenschaftliche Literatur?
Belletristik oder Sachbücher.
So, also möchtest konkret das mehr lesen.
Mehr Romane.
So, dann ist der zweite Schritt zu sagen, du musst das mit einem, du hast es schon gesagt, mit einem Schlüsselreiz verknüpfen. Und zwar einen, der immer gleich ist, der sich nicht ändert. Also ein schlechter Schlüsselreiz wäre zu sagen, du möchtest am Wochenende lesen. So, das Wochenende ist lang, da kann viel passieren. Mhm. Ein guter Schlüsselreiz wäre zu sagen, du möchtest jeden Abend um 9.30 Uhr lesen. Das ändert sich nicht. So, okay. Du musst etwas haben, was immer möglichst konstant und gleich ist. Oder du sagst es, du verbindest es mit einer konkreten Maßnahme. Also du sagst, ich gehe zum Beispiel aufs Klo, da habe ich Smartphone. Ich könnte jetzt sagen, ich lege auf das Klo, lege ich immer das Buch.
Ja.
Oder ich lege es auf meinen Nachttisch, weil ich gehe jeden Abend gehe ich ins Bett. Ich komme an diesem Buch vorbei. Und der Schlüsselreiz wäre, du siehst das Buch auf dem Nachttisch, dann wird gelesen.
Mhm.
Und der dritte Schritt wäre, du musst es ganz einfach machen am Anfang. Lies nicht hier 100 Seiten, nimm dir vor, zwei Seiten zu lesen. Oder lächerlich wenig, eine Seite. Nimm dir vor, du willst nur eine Seite lesen. Es geht nämlich am Anfang nicht darum, dass du viel liest, sondern regelmäßig. Mhm. Im Gehirn schleift sich in einer bestimmten Region tief im Gehirn Basalganglien heißt diese Region. Ja. Auf Deutsch würde man sagen, zentrale Knotenpunkte, könnte man das übersetzen. In diesen zentralen Knotenpunkten schleift sich dieser Automatismus ein, wenn du das oft wiederholst. Und je einfacher du es am Anfang machst, desto besser ist es. Zahnseide ist ein anderes Beispiel. Er hat neulich mit einem Zahnarzt gesprochen, er hat gemeint, fast das Beste, was du machen kannst, ist Zahnseide. Diese ganzen Zahnzwischenräume, wo sich der ganze Schrott da ansammelt.
Ja.
Fang an und sag mit einer lächerlich geringen, mit einem geringen Aufwand. Mach nur einen Zahn mit einer Zahnseide. Nicht alle. Mach nur einen. Du fängst mit einem an, aber das regelmäßig. Jedes Mal, wenn du Zähne geputzt hast, machst nur einen Zahn mit der Zahnseide sauber. Und im Laufe der Zeit eskalierst du das. Dann vielleicht mal zwei Zähne. Und nach drei Wochen machst du vielleicht mal, vier Zähne. Aber langsam das zu steigern, aber regelmäßig beizubehalten, das ist der Trick.
Es sind immer die kleinen Etappen, die kleinen Ziele, die einen motivieren. Nicht das große Ziel am Ende, das ist viel zu weit weg. Es muss in der Nähe sein, es muss greifbar sein. Und dann kriegst du auch schon das kleine Glücksgefühl. Einfach nur diese kleine erste Etappe. Du als Rennradfahrer kannst ein Lied davon singen.
Ja, bei mir ist es eine Gewohnheit zu trainieren. Und für mich fühlt es sich dann komisch an, wenn ich nicht trainiere. Also wenn ich jetzt, ich hatte jetzt viel zu tun in den letzten Wochen, da kam ich nicht so viel aufs Rad, fühlt sich komisch an. Am Wochenende muss ich aufs Rad, das gehört für mich irgendwie dazu. Das ist der Schlüsselreiz. Sonntag ist da, Henning, du musst aufs Rad, der Feldberg ruft. Und da sieht man einfach, wie massiv
das... Du fährst das auf den Feldberg?
Ja, natürlich.
Bei Frankfurt gibt es auch
einen. Ja, da gibt es aber...
Ah, ja. Ja, ne, ich denke sofort an den bei Freiburg natürlich.
Aber wir haben auch mal einen Feldberg. Da geht ein Radrennen hoch am 1. Mai.
Ah, ja. Ich kenne nur den Henninger Turm da. Wie heißt der?
Genau, das heißt jetzt... wie heißt denn das jetzt? Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt. Oder so,
wirklich?
Ja, das heißt... Es war ein sehr spröder Name. Ich meine, vielleicht heißt es jetzt auch... Ist es das 1. Mai Radrennen?
Okay, super geil.
Und so, ich war da hoch und das hat sich aber auch... Es hat einige Zeit gedauert. Viele Menschen unterschätzen, wie lange das dauert. Es gab eine große Untersuchung, die haben sich angeschaut, wie lange dauert es bei Fitnessstudio-Gängern. Mhm. Wie lange dauert es, dass sich da so eine Gewohnheit ausgebildet hat. Und die haben über 10 Jahre zig Millionen Fitnessstudio-Gänge analysiert, haben mit den größten Fitnessstudio-Ketten kooperiert. Und dieser riesige Datensatz zeigte, es dauert recht lange. Selbst die, die am schnellsten eine Gewohnheit ausgebildet haben, dauerte das, also sagen wir mal, ein Vierteljahr grob. Und wenn es langsam ist, dann 4 Monate. Also du brauchst, sagen wir mal, ein gutes Vierteljahr bis 4 Monate, vielleicht sogar einen Tick länger, je nachdem, wie regelmäßig dieser Schlüsselreiz ist, bis du diese Gewohnheit ausgebildet hast. Faustregel, wenn du dir zu Neujahr was vornimmst, du musst, sagen wir mal, mindestens bis zur Zeitumstellung Ende März durchhalten. Das ist so eine grobe Faustregel, ja.
Interessant aber, warum werden die meisten Bücher zu Hause nicht gelesen? Antwort: Habe ich bei dir im Buch gelesen, weil es nicht ausreicht, sich einfach vorzunehmen, ein Buch zu lesen. Es reicht nicht aus.
Genau.
Du musst es. Schlüsselreiz, Routine.
Und ein bisschen Ausdauer am Anfang, das zu machen. Aber wie gesagt, mach einen klaren Schlüsselreiz, leg das Buch aufs Klo und nimm dir vor, 2 Seiten zu lesen. Aber wenn du das ein paar Wochen durchhältst, verselbstständigt sich das.
Eine Zahl, auch aus deinem Buch. 59% aller Kinobesucher essen im Kino Popcorn. Warum essen sie Popcorn? Weil es ihnen so geil schmeckt? Nein, weil es eine Gewohnheit ist, oder?
Sie hatten eine Untersuchung gemacht, sie haben den Leuten altes Popcorn gegeben. Ja. Abgestandenes Popcorn. Ich sag dir ganz ehrlich, wer ist denn Popcorn von gestern? Das ist ja, also,
aber was ist der Unterschied zu heute? So groß?
Ja, das ist so ein frisches, warmes Popcorn, was so riecht und so knusprig ist und dieser zuckrige Geschmack und dann kreist du. Und dann hast du so irgendwie so ein labbriges Popcorn, was schon die Luftfeuchtigkeit angesaugt hat, was schon zu so einem komischen, zum halben Marshmallow geworden ist. Und das, so, und dann haben die das hingestellt und die Leute haben es trotzdem gegessen.
Ja.
Aber nur, wenn sie mit ihrer dominanten Hand reingreifen durften. Also wenn du Rechtshänder warst und das Popcorn war rechts, dann hast du es gegessen. Ja. Weil wenn du es nach links stellst, dann ist es schon ungewohnt, dann müssen die Leute, das ist keine Gewohnheit mehr. So, und dann müsst du, mit der rechten Hand nach links reingreifen oder so, das ist schwierig. Und da sieht man schon, je einfacher du es machst, desto besser bauen sich Gewohnheiten auf. Und wenn du solche Friction, sagt man auf Englisch, solche Bremsen einbaust, so wie mit dem Popcorn auf der anderen Seite, dann zerbrechen Gewohnheiten auf einmal auch.
Gewohnheiten sind das eine. Das andere sind Entscheidungen treffen. In deinem neuen Buch geht es auch ganz viel darum, wie wir Entscheidungen treffen können. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das Gefühl, mit zunehmendem Alter fällt es mir immer schwerer, Entscheidungen zu treffen. Eigentlich war ich gut darin immer, mich für eine Sache zu entscheiden. Und ich merke das aktiv und jedes Mal denke ich, hey krass, ich kann mich nicht mehr so gut entscheiden wie früher. Was glaubst du, woran das liegt?
Ich möchte jetzt keine Ferndiagnose geben. Wir müssen mal ein Abendessen gehen, dann könnte ich dir vielleicht mehr Antworten geben. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, Menschen, die, und du hast ja auch deine vielen Erfahrungen gemacht. Du hast schon viel gesehen, du hast viele Informationen in deinem Leben verarbeitet. Dann könnte das dazu führen, dass du einfach ein bisschen auch in dieser Auswahlüberlastung bist, dass du einfach zu viele Entscheidungen triffst, dann wirst du entscheidungsmüde, dann hast du sehr viele Optionen, die du abwägen musst.
Aber das müssen wir doch alle. Mittlerweile, ich bin total überfordert. Also du zählst es ja selbst auf, in deinem Supermarkt, 296 verschiedene Ölsorten, was übrigens total unglaubwürdig klingt.
Es ist ja, der Fall. Ja, ich glaub's dir. Die Leute haben mich gefragt, was machen sie hier? Und ich so, ich recherchiere. Ich forsche, ich schreibe an einem Buch und ich habe wirklich gezählt, ich konnte es selber nicht glauben, ich kann wenn jemand das will, ich habe Beweisfotos gemacht. Das ist gigantisch. Es ist ein sehr, sehr großer Supermarkt in Frankfurt, muss ich dazu sagen.
Ja, stimmt, klar.
Aber
das ist dennoch absurd.
Ja, also, es ist, und du, was du beschreibst, ist ganz typisch.
Ja, also, klar, wir haben diese Radiosender. Ich kann alle Radiosender der ganzen Welt hören im Internet. Wozu führt das? Ich mache es gar nicht mehr. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Serien ich gucken soll. Wozu führt das? Ich gucke keine einzige Serie mehr. Ich bin mir dessen bewusst, dass das ein Abwehrmechanismus ist. Und es führt dazu, dass ich es gar nicht mache, weil es ist mir zu viel. Ja. Und ich kriege nur Ruhe in meinen Kopf, indem ich es gar nicht mache. Natürlich gucke ich irgendwann mal vielleicht eine Serie. Aber ich habe seit 7 Monaten keine Serie geguckt, außer der Bergdoktor.
Ich arbeite mich gerade durch die alten Star Trek-Folgen durch. Komplett alle. Alle. Ich wollte alle mal schauen. Das ist, aber da sage ich dir, es ist ganz einfach. Ich habe die Entscheidung so wie mit meinem blauen Hemd getroffen. Ich habe ein Ziel mir gesetzt und ich sage, dieses Ziel möchte ich erreichen und was muss ich dann dafür tun? Also dieses Entscheidungsverhalten ist so unübersichtlich geworden und diese Welt, in der wir leben, man muss dazu sagen, es ist die westliche industrialisierte Welt. Global gesehen leiden die Menschen eher darunter, dass sie zu wenig Entscheidungsmöglichkeiten haben.
Ja.
Aber bei uns in dieser Überflussgesellschaft haben wir das gegenteilige Problem. Und ich finde, besser denken im 21. Jahrhundert bedeutet auch, dass ich klar entscheide und mich dazu durchringe, auch Entscheidungen zu treffen. Und diese Paralyse, die du da beschreibst, Paralyse durch Analyse kann man das manchmal. Du analysierst alle Optionen, wie du, was du jetzt abends schauen willst. Dann suchst du Viertelstunde und bist du so kaputt, dann sagst du, nee, komm, da mal raus, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Das ist ja auch nicht das Sinnvolle. Ja. Also es lähmt dich, die Qual der Wahl macht dich dann im Laufe der Zeit kaputt.
Aber was ist die Lösung? Ist die Lösung das, was ich mache? Nämlich dann, ich habe seit Jahrhunderten keinen Podcast mehr gehört. Es gibt 63.000 Podcasts, glaube ich, so. Vielleicht noch mehr. Es war so eine aktuelle Zahl. Was ist die Lösung? Ich meine, ich höre gar keinen Podcast mehr.
Das ist schlecht. Ich habe gerade
einem höre ich mal rein ein bisschen.
Also ich empfehle dir einen guten Podcast, das Duell der Besserwisser, was ich mit Sebastian Klussmann habe.
Sebastian Klussmann.
Da kann ich nur empfehlen, reinzuhören, auch dir. Spaß beiseite. Dieses Phänomen, was du beschreibst, ist ganz typisch. Und viele Menschen haben das Gefühl, so überlastet zu sein. Was soll man
machen?
Wir
sind überlastet. Ja, wir natürlich. Haben nicht nur das Gefühl, Henning.
Ja, ich gebe dir recht. Ich gebe dir recht. Außer du hast immer blaue Hemden an, dann machst du es dir einfach. Richtig. Aber es gibt noch andere Techniken. Also das eine ist, es gibt zwei Arten, wie man entscheidet. Die einen sind die Maximierer. Die wollen immer das Maximum rausholen. Die analysieren alle Optionen, wägen alles gegeneinander ab.
Und der Mensch an sich ist ein Maximierer.
Ja, das Problem ist, die sind häufig unzufrieden. Weil die sind die, wenn die einen Urlaub buchen und dann sagen die, oh komm, ich fahre jetzt an die Côte d'Azur, dann sind die an der Côte d'Azur und liegen da rum in Nizza und denken sich, ach ja, auf Capri wäre es jetzt aber auch schön.
Ja.
Oder so, ach ja, woanders. Weil du siehst auch, was dir entgeht, wenn du dich für etwas entscheidest.
Ja.
Es gibt noch einen anderen Entscheidungstyp, das nennt sich die Genügsamen.
Ja.
Das sind Leute, die sagen, okay, ich möchte jetzt verreisen. Was sind die 3 Must-Haves, die ich haben möchte? Also ich möchte Strand, ich möchte Frankreich, ich möchte, was weiß ich, gutes Essen. So. Dann suchst du nach möglichen Optionen dafür und die erste Option, die diese 3 Kriterien erfüllt, deine Must-Haves, können auch 5 Kriterien sein, die wird gewählt. Und dann freundest du dich mit dieser Entscheidung an.
Anfreunden ist ganz wichtig. Ist das so einfach?
Es ist einfacher, als man denkt.
Ja.
Also wenn du dir ein neues Fahrrad kaufst, dann kaufst du das erste Rad, was deine wichtigen Kriterien erfüllt. Unter diesen Kriterien machst du es nicht.
Ja.
Und ganz häufig stellt man fest, Menschen freunden sich tatsächlich eher mit einer Idee an, weil sie schnell und klar entschieden haben. Es gab eine schöne Studie in Deutschland durchgeführt vor einiger Zeit. Die haben sich angeschaut, wie wirkt sich das Entscheidungsverhalten auf die Lebenszufriedenheit aus. Und es stellt sich heraus, entscheiden, dass man überhaupt entscheidet, macht Menschen glücklich. Nicht, dass sie richtig entscheiden, okay, sondern dass die Entscheidung getroffen wird, okay, weil dann ist sie auf dem Kopf raus und im Zweifel freundest du dich damit an, anstatt zu sagen, hey, ich vergleiche hier alles von A nach B und dann bist du am Ende unglücklich, weil du siehst, was dir entgangen ist.
Das heißt, je mehr Mühe ich mir gebe bei einer Entscheidung, desto eher bin ich im Nachhinein unzufrieden, weil ich drüber nachdenke. Ja. Also nicht zu lange.
Alternativkosten nennt man das. Also du siehst, was dir entgeht. Und einen zweiten Tipp, den ich geben kann, entscheide durchaus intuitiv. Es wird immer gesagt, ja, wir müssen rational und lange nachdenken und abwägen. Nein, die besten Entscheidungen sind häufig die, die impulsiv schnell kommen. Ich gebe dir einen Tipp, ich gehe essen, dann weiß ich nicht, was ich nehmen soll, dann schaue ich über die Menükarte drüber, entscheide nicht. Und wenn die Bedienung kommt und mich fragt, was ich will, dann nehme ich das Erste, was mir in den Kopf schießt.
So gehst du essen?
So gehe ich essen.
Ja. Außer Sebastian Klussmann, der sucht immer genau das aus, was er noch nie gegessen hat.
Sebastian Klussmann will auch immer eine Extrawurst haben. Das sage ich ihm auch immer.
Der will immer irgendwas mit komischem Namen, was er noch nie gegessen hat.
Ja, ja, ich habe ihn nach Frankfurt eingeladen. Ich habe so ein paar Spezialrestaurants. Der wird sich noch wundern, kann ich dir sagen. Aber aber grundsätzlich sind Menschen tatsächlich mit ihren Entscheidungen sehr zufrieden, wenn sie intuitiv kommt, denn ganz ehrlich, dein Gehirn hat meistens schon längst entschieden.
Und das ist unser Unterbewusstsein doch auch, was für uns eigentlich entschieden hat schon, oder?
Absolut, du schaust Sachen an, du siehst was. Du kennst das beispielsweise, du gehst irgendwo einkaufen und siehst irgendwie Klamotten oder irgendwie sowas und du manchmal siehst, ah ja, das ist es oder ist es auch nicht. Und häufig suchst du nach Argumenten, bla, vor und zurück. Nein, nimm doch das, wo du dann auch so ein bisschen Gespür dafür hast. Das klingt so ein bisschen esoterisch, aber wir wissen aus der Entscheidungsforschung, dass das häufig die besten Entscheidungen sind, wenn die Menschen es nicht groß begründen müssen, sondern wenn sie sich ein bisschen auf diesen Impuls verlassen. Also, sei ein bisschen genügsam, freunde dich an, entscheide intuitiv. Und das Dritte ist, bilde Kategorien. Ein Augenöffner war für mich, als ich erfahren habe, in Korea kannst du deinen persönlichen Farbtyp bestimmen. Welche Klamottenfarben passen zu dir? Bei mir kam zum Glück, also ich bin blau.
Zum Glück blau raus. Du hättest deinen ganzen Kleiderschrank ausräumen müssen.
Es geht Burgund.
Es wäre eine Katastrophe gewesen.
Aber du kannst, dann hast du so ein Farbspektrum, so eine Karte. Du gehst mit anderen Augen durch eine Innenstadt. Du gehst in ein Geschäft rein und du siehst, vorher ist alles voll mit Klamotten. Und du weißt nicht, was du nehmen sollst. Und wenn du dieses Farbspektrum, was zu dir passt, ist es jetzt grünlich, gelblich, was auch immer, du gehst rein und auf einmal, als würden diese Kleidungsstücke sich selber highlighten. Du gehst da rein, das springt dir ins Auge, das ist es nicht. Es ist unfassbar viel effektiver, ein ganz anderes Einkaufserlebnis.
Aber ist es das gleiche wie eine Lieblingsfarbe? Also ich meine letztendlich...
Nicht unbedingt. Also es kommt natürlich, wenn ich mag Blau auch gerne, das passt eigentlich auch immer ganz gut, aber es ist eher so, was passt auch zu deinem Teint, was passt auch zu deinem Typ. Es gibt ja so hellere Typen, eher dunklere Typen, was passt dazu? Ein bisschen Jahreszeiten auch. Und du gibst dir einmal Mühe, dein Farbspektrum da so abzustecken und das ist so gut investierte Zeit. Ich kenne Leute, die gehen völlig anders einkaufen. Und es macht so viel mehr Spaß. Leute, die haben vorher sagen, oh ja, ich kann nicht entscheiden. Die gehen da durch und fräsen sich da durch ganze Kleideransammlungen durch. Wahnsinn.
Hammer. Weißt du, was das Lustige ist, wo wir beim Thema Entscheidung sind? Ich habe gestern Abend noch die letzte Staffel vom Bachelor geguckt. Ich habe auch bei dir gelesen, wie oft ist es gut gegangen? Und die müssen ja nun Entscheidungen treffen ohne Ende. Das ist ja wirklich Qual. Und die letzte Folge war ein absolutes Desaster. Und dann lese ich 2 Stunden, nachdem ich das gesehen habe gestern und wir diese Folge nachgeguckt haben, lese ich in deinem Kapitel über Entscheidungen vom Bachelor, dass es in 15 Fällen nur ein einziges Mal geklappt hat, dass diese Entscheidung auch tatsächlich Bestand hatte.
Zu einer mehrjährigen Beziehung geführt hat. Ja. Ich muss Dominik Stuckmann, der lebt in Frankfurt, muss mal Kontakt zu ihm aufnehmen, ob wir uns mal treffen. Ich werde ihm ein Buch zuschicken. Bachelor ist natürlich eine Sondersituation. Ist auch ein sehr, soll man sagen, ein chauvinistischer Anachronismus, muss man sagen. Der Mann wählt aus vielen Frauen aus. Und das klingt so toll. Ich kann aus vielen Frauen auswählen. Wir wissen aber auch von Dating-Plattformen online, wenn du das analysierst, je mehr Auswahl du hast, desto schwerer tun sich Menschen damit.
Dann sind wir wieder dabei.
Weil du scrollst, Männer und Frauen schieben Männer und Frauen nach rechts und links und was ihnen gefällt und dann matchst du mit jemandem und denkst dir, vielleicht ist noch jemand Besseres da. Du bist immer unzufrieden, du kommst niemals an. Wir leben in einer Welt, wo du niemals ankommst. Du bist immer hungrig und immer neugierig und machst immer weiter und mal zufrieden zu sein, dich dann anzufreunden und zu sagen, das ist jetzt die Entscheidung, zu der stehe ich auch. Das ist häufig das, was langfristig trägt. Nicht so viel nachdenken, einfach machen. Zitat Dominik Stuckmann, der einzige Bachelor, der eine mehrjährige Beziehung geschafft hat.
Und er hat einfach nur gemacht.
Zumindest wird er so zitiert, wie gesagt.
Mein Gedanke war ja, als ich auf dieses Kapitel gestoßen bin oder auf diesen Satz, auf diese Aussage, war ja, okay, warum habe ich das jetzt entdeckt? Was passiert in meinem Gehirn? Weißt du, und ich habe so überflogen, aber ich bin sofort beim Bachelor natürlich gelandet. Auch das schreibe ich meinem Gehirn zu, dass ich den Bachelor programmiert hatte. Ich habe den Bachelor noch nie in meinem Leben gesehen, außer jetzt in dieser Staffel ein bisschen.
Das muss Zufall sein. Also, was? Ja, aber das Gehirn läuft ja nicht einfach so strunzdumm durch die Welt und analysiert mal so hier und dort, sondern es hat ja ein Ziel, ein Konzept, nach dem es die Welt kategorisiert. Übrigens anders als KI. KI macht das jetzt erstmal nicht so mit einem Ziel, geht zielgerichtet durch die Welt. So, und du hast jetzt irgendwie was gesehen, das kennst du vielleicht mit Automarken. Nimm dir mal eine Automarke vor, irgendwie, was weiß ich, ein Toyota Yaris oder ein VW Passat. Und auf einmal siehst du überall diese Autos. Das ist völlig logisch, weil das Gehirn quasi darauf trainiert wird, auf diese bestimmte Sache zu achten, weil das macht dein Leben einfach. Stell dir vor, du müsstest immer das Rad neu erfinden, wenn du durch die Welt gehst. Super langsam.
Ja. Bei der Dankbarkeit, beim Prinzip der Dankbarkeit das Gleiche. Einfach mal bewusst darauf achten. Dann wird es ganz schnell zur Gewohnheit und du entdeckst die Sachen automatisch,
Absolut. Die
dir gut tun. Also auch da ist es das Gleiche. Und wo wir bei den Entscheidungen sind, also mir taten die Bachelors diese leid, dieses Mal wirklich.
Sie haben sie rausgesucht.
Aber alles waren sauer auf sie, verstehst du, total zerstritten, ein absolutes Desaster.
Da sieht man, was es anrichten kann, wenn man mein Buch nicht liest. Vielleicht sollte man das vorher so ausgeben. Hier, so entscheidest du richtig. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Überdenke nicht immer alles. Aber es ist ja ein Phänomen unserer Zeit, dass wir unzufrieden werden, weil wir viel entscheiden müssen. Das ist ja völlig paradox.
Ja. Man muss aber auch sagen, der Satz Entscheidung machen frei trifft dann nicht immer zu. Also trifft auf alle zu, nur nicht auf den Bachelor. Man fühlt sich auf jeden Fall besser, du hast es gesagt, wenn man eine Entscheidung getroffen hat. Und Jeff Bezos, hast du auch zitiert im Buch, diese Entscheidung treffe ich besser mit 70% aller Informationen zu diesem Thema als mit 90%.
Genau, weil wenn ich warte, bis ich alle Informationen habe, die ich wirklich brauche, ist es meistens zu spät. Also es ist besser, schnell zu entscheiden, als dann wirklich perfekt und super zu entscheiden. Das muss man Deutschen immer dreimal sagen, weil wir wollen es ja immer erst perfekt haben, bevor wir wirklich die Entscheidung treffen. Aber manchmal ist Geschwindigkeit und Intuition, das sage ich als Neurowissenschaftler, genauso wichtig.
Für dich als Neurowissenschaftler zum Schluss noch ein ganz kurzes Assoziationsspiel. Nenn mir bitte die erste Assoziation, die dir zu folgenden Worten einfällt. Grüne Wiese.
Grüne Wiese, Kuh.
Dunkelheit.
Mond.
Grand Canyon.
Nachos.
Und eine Assoziation, die wirklich mit deinem persönlichen Leben zu tun hat. Stadion.
Stadion? 1000 Meter. Ich bin immer 1000 Meter im Stadion gelaufen. Das war mein erster Sport.
Was ist in deinem Gehirn jetzt passiert, als du ganz schnell eine Assoziation hervorrufen musstest?
Ich habe im Prinzip das gemacht, was ChatGPT auch macht. Ich habe nach Verknüpfungen gesucht. Wie kann man irgendwie eine Erfahrung, die ich hatte, die besonders präsent ist, mit diesem Begriff zusammenführen? Ganz ehrlich, Menschen sind da vergleichsweise schlecht. Also wenn ich gegen eine KI antrete, werde ich immer verlieren. Eine KI wird immer mehr und intensivere Assoziationen finden.
Und zum Schluss vervollständige diesen Satz. Mein Lieblingswort in dem neuen Buch ist...
Mein Lieblingswort. Ich habe so einige Sätze, die ich sehr schön finde. Mein Lieblingssatz kann ich zum Beispiel sagen. Mein Lieblingssatz ist, Emmons, das war ein Sportschütze, ist einer der erfolgreichsten Sportschützen in der an schussfreundlichen, nicht armen USA. Schussfreundlich, das ist vielleicht mein Schlüsselwort, weil ich da, also das ist, das war ein Satz, den habe ich dann auch im Lektorat auch so durchgeprügelt. Der sollte geändert werden, aber ich habe gesagt, ich liebe diesen Satz, ich will ihn drinne haben und der steht auch so drinne.
Ich sag dir mein Lieblingswort, obwohl ich es nicht mehr gefunden habe, als ich danach gesucht habe. Beischlafkern,
das ist eine Region im Gehirn, die für gute Laune zuständig ist. Man hat sich was gedacht bei diesem Namen. Der Nucleus Accumbens, deswegen Latein, der Beischlafkern. Immer dann aktiv, wenn du ein gutes Glücksgefühl empfindest. Wie ich gerade bei dir sehe, ist dieser Kern aktiv. Du lachst, das freut mich sehr.
Ja, ist schön, dass er aktiviert wird, auch mal ohne Beischlaf. Aber wer hat den, heißt der im Englischen? Auch so? Oder waren die Deutschen da besonders anrüchig?
Ja, also wenn du es jetzt eins zu eins auf Deutsch übersetzt, dann geht es in diese Richtung. Tatsächlich, im Englischen nimmt man häufig die Fachbegriffe. Da sagt man auch nicht Kleinhirn, da sagt man Cerebellum. Cerebellum. Also die Deutschen haben da immer noch mal ein paar extra Begriffe gefunden. Ich muss allerdings ehrlicherweise sagen, kein Wissenschaftler sagt, im Beischlafkern ist die Aktivität höher. Ja, jeder sagt Nucleus Accumbens.
Ja. Ja, natürlich.
Natürlich.
Werde ich fortan auch nur machen.
Bitte, bitte.
Ja. Dir vielen Dank. Und ob wir uns morgen noch an diese Inhalte erinnern, das entscheidet unser Hippocampus.
In der Nacht.
Henning, Danke dir für diese Begegnung und wir schnacken uns bald wieder, denn unsere Fragen sind nicht weniger geworden.
Ich freue mich sehr. Danke dir sehr. Mach's gut.
Talk mit Thies.
Und hier ist noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Was ist das Gute an Geheimnissen? Und was das Schlechte? Wie entschuldigen wir uns richtig? Woher kommt unsere Sehnsucht nach Herkunft? Und wie wirkt die Natur auf unsere Psyche? Solche und viele andere Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und Das Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen nach den Ursachen von Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte. Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie man sich und andere besser verstehen kann. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Von Radiowissen und Das Wissen von SWR und BR. Alle neuen Folgen findet ihr mittwochs in der ARD-Audiothek und ab Freitag überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.